Schönen Tag all zusammen. Machen Sie sich bereit. Das Ende der Welt steht bevor. Die Bibel sagt uns das in 1. Petrus 4,7. Können Sie mir derzeitig sagen, wann genau Christus wiederkommt? Wissen Sie genau an welchem Tag? Weiß das irgendjemand von Ihnen? Nun, ich kann garantieren, dass niemand das weiß. Und warum weiß ich das? Wenn Sie an die Bibel glauben und davon überzeugt sind, dass sie wahr ist, dann kennen Sie die Antwort auch. Es gab in der Vergangenheit viele falsche Vorhersagen über Christi Wiederkunft. Ja, sogar falsche Vorhersagen in der Kirche Gottes. Zwar nicht in unserer Kirche, Kirche Ebene Gottes. Und warum sollten wir das nicht predigen? Ich werde dies während meiner Predigt erklären. Wie ich bereits erwähnt habe, gab es viele falsche Vorhersagen und eine Person war sich absolut sicher, dass Christus am 23. September 2017 wiederkommen würde. Kurz vor diesem Datum hieß es in einem Artikel der Washington Post, David Mead, der selbsternannte Spezialist für Forschung und Ermittlungen, hat im Internet viel Aufmerksamkeit erregt, weil er vorhersagte, dass die Erde bald von Katastrophen heimgesucht werden würde. Zu seinen Behauptungen gehört unter anderem, am Samstag, dem 23. September 2017, würde sich am Himmel über Jerusalem ein Sternbild zeigen, ein in der Offenbarung des Johannes prophezeites Zeichen und den Anfang vom Ende der Welt, wie wir sie kennen, signalisieren. David Mead glaubte, dass die Welt Ende Oktober in eine sogenannte siebenjährige Trübsalzeit eintreten würde, eine weit verbreitete evangelische Auffassung, die besagt, dass 7 Jahre lang Katastrophen eintreten würden. Er behauptete außerdem, ein Planet namens Nibiru, der von der NASA als Schwindel entlarvt worden war, bewege sich auf die Erde zu. Wenn er später in diesem Jahr 2017 an der Erde vorbeifliegen würde, so behauptete Mead, werde es Katastrophen in Form von Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Flutwellen und anderen Ereignissen geben. All dies sei die Geschichte des Jahrhunderts, schrieb Mead auf seiner Webseite, doch die Mainstream-Medien würden sie verzerrt und falsch darstellen. Er sagte, einige Publikationen hätten seine Worte aufgebauscht und fälschlicherweise berichtet. Er habe geglaubt, die Welt würde an jedem Wochenende untergehen. Er hat mehr als ein Dutzend Bücher geschrieben, sein jüngstes über Planet X und seine Ankunft im Jahr 2017, in dem er behauptet, dieser Planet würde auf die Erde stürzen. Seine Behauptungen wurzeln angeblich im Christentum und sollen besagen, dass der 23. September 33 Tage nach der totalen Sonnenfinsternis liege. Der Washington Post sagte er, Jesus lebte 33 Jahre lang. Der Name Elohim, der Name Gottes für die Juden, wurde 33 Mal in der Bibel erwähnt. Es ist eine sehr biblisch und numerologisch bedeutsame Zahl. Ich spreche von Astronomie, ich spreche von der Bibel und verbinde beides, sagte er. Viele Nachrichtensender und soziale Medien amüsierten sich über diese angeblichen Weltuntergangsvorhersagen. So erklärte beispielsweise eine Fox-Nachrichtensender in Michigan ein paar Tage vor dem 23. September. Falls Sie dieses Wochenende Großes vorhatten, muss Ihnen David Mead leider mitteilen, dass die Welt am Samstag untergeht. David Mead, ein christlicher Numerologe und selbsternannter Forscher, sagte der 23. September 2017, sei im Buch der Offenbarung als der Tag vorhergesagt worden, an dem eine Reihe katastrophale Ereignisse beginnen würde, wodurch ein großer Teil der Welt nicht mehr derselbe sein würde, berichtete die Washington Post. Die Bibel prophezeit eine Frau, bekleidet mit der Sonne und mit einer Krone aus 12 Sternen, die einen Jungen zur Welt bringen wird, der über alle Nationen herrschen wird, während sie einen 7-köpfigen Drachen bekämpft. Die Frau, sagte David Mead, sei das Sternbild Jungfrau, das am Samstag unter 9 Sternen und 3 Planeten stehen würde. Der kleine Junge sei der Planet Jupiter, der in dieser Nacht das Sternbild Jungfrau verlassen würde. Laut Mead, der nach eigenen Angaben Astronomie an einer nicht näher angegebenen Universität in Kentucky studiert hat, sei die große Veränderung unserer Welt die Folge der Ankunft von Nibiru, eines Planeten, der in Verschwörungskreisen bekannt ist, von dem Astronomen jedoch behauptet, er existiere gar nicht. Ein veröffentlichtes Video von Unsealed, einer evangelisch-christlichen Veröffentlichung, erklärte die bevorstehende Entrückung. Das Video wurde damals über 3 Millionen Mal angesehen und David Morrison, ein leitender Weltraumforscher der NASA, sagte, dass wir ihn inzwischen schon gesehen hätten, wenn Nibiru tatsächlich auf Kollisionskurs mit der Erde wäre. Es sei sehr hell, sagte er, laut der Post, Washington Post. Es sei mit bloßem Auge gut sichtbar. Doch das ließ Mead nicht beirren, der als Beweis für seine Prophezeiung darauf verwies, dass der 23. September festgelegt sei, da er genau 33 Tage nach der totalen Sonnenfinsternis des Vormonats abgezählt wurde. Ironischerweise sagte eine Produzentin eines Radiosendens in Montreal, Kanada, sie habe versucht, ein Interview mit Mead zu vereinbaren, doch er habe gesagt, er sei erst in der folgenden Woche verfügbar. Um es noch einmal zusammenzufassen. Trotz zahlreicher Verschwörungstheorien im Laufe der Jahre existiert Nibiru immer noch nicht und befindet sich ganz sicher nicht auf Kollisionskurs mit der Erde. Der Zeitungsartikel endete mit den Worten: Wir sehen uns am Sonntag. Viele Christen waren jedoch zu Recht von dieser Vorhersage beschämt. Es gab so viele Weltuntergangspropheten, die sich rasend schnell verbreiteten, und die NASA behauptete sogar, auch für diese jüngste Vorhersage gäbe es keine faktische Grundlage. Tatsächlich gibt es im Internet viele Videos, die die Endzeitvorhersage propagieren, die an jenem Tag eintreten sollte. An diesem Tag, dem 23. September 2017, stünde die Sonne im Sternbild Jungfrau und der Mond in der Nähe der Füße der Jungfrau. Zudem stünde Jupiter in der Jungfrau, während die Planeten Venus, Mars und Merkur oberhalb und rechts von der Jungfrau im Sternbild Löwe stünden. Und manche Leute behaupteten, dies sei ein sehr seltenes Ereignis, angeblich nur einmal in 7000 Jahren und vermeintliche Erfüllung eines Zeichens aus Offenbarung 12. Eine andere Idee war laut Wikipedia, dass das Zeichen aus Offenbarung 12 eine apokalyptische Ansicht ist, die ankündigt, dass die Zeit der Trübsal Jakobs, auch bekannt als die Trübsalzeit, am 23. September 2000 beginnen 2017 beginnen könnte, einem Datum, das mit der Herbst Tag und Nacht gleiche und dem Ende der katholischen Quatembertage in September zusammenfällt. Diese Theorie, die von zahlreichen Personen und Nachrichtenorganisationen vertreten wird, geht davon aus, dass sich die Prophezeiung aus der Offenbarung 12, Vers 1 und 2, an diesem Datum über Jerusalem buchstäblich erfüllen wird. Andere bleiben vorsichtig, wundern sich aber dennoch über diesen Zufall. Diese Bibelstelle im Neuen Testament beschreibt metaphorisch eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindsnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Viele Menschen weltweit glauben, dass eine astronomische Konstellation der Sternbilder Jungfrau und Löwe, der Sonne, des Mondes und der Planeten Merkur, Mars, Venus und Jupiter im September 2017 diese Prophezeiung wortwörtlich erfüllen würde. Und wir sprechen über genau diese Schriftstelle und ihre wahre Bedeutung. In unserer Broschüre steht das in der Bibel, die Mysterien im Buch der Offenbarung. Da sagen wir, die Frau wird dargestellt als mit der Sonne bekleidet, mit dem Mond unter ihren Füßen und mit einer Krone von 12 Sternen auf ihrem Haupt. Offenbarung 12,1. In 1. Mose 37, Verse 9-11 werden Jakob seine Frau Rachel, Josefs Mutter, als Sonne und Mond symbolisiert und Josefs Brüder als 11 Sterne, die sich von Josef verneigen. Es ist deshalb sehr plausibel anzunehmen, dass sich die 12 Sterne in Offenbarung 12, Vers 1, auf die 12 Stämme Israels, einschließlich Josef, beziehen. Wir sagen weiter, Offenbarung 12, Verse 2-5 bezieht sich auf die Tatsache, dass Maria Jesus Christus gebar und dass Satan erfolglos versuchte, Christus durch König Herodes zu töten. Das können wir Offenbarung 12, 4 lesen, auch in Matthäus 2, Vers 13 und 16. Wir verstehen, dass die Frau zuallererst symbolisch für Eva steht. 1. Mose 3, 15. Dann für die alttestamentliche Kirche, welche aus Abraham, Isaac und Jakob und Jakobs 12 Söhnen entstand und welche als die Kirche Israels in der Wüste bekannt wurde. Dann für Maria, die Mutter Christi, und nach Christi Himmelfahrt für die neutestamentliche Kirche Gottes. Vergleiche Matthäus 25, Vers 1, Epheser 5, Verse 22-32, 2. Korinther 11, Vers 2 und Galater 4, Vers 26. Beachten Sie nun sorgfältig den Grund für Satans Versuch, das Kind zu vernichten. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Offenbarung 12, Vers 5. Die Herrschaft über alle Völker hat Satan inne gehabt. Auch in unserer Broschüre Engel, Dämonen und die geistige Welt erklären wir Folgendes. Satan, der Fürst der Dunkelheit, herrscht noch immer auf dieser Erde. Offenbarung 2, Vers 13 sagt uns ausdrücklich, dass Satan seinen Thron hier auf Erden hat. Er hält die Menschen dieser Welt gefangen, sodass sie seinen Willen tun. 2. Timotheus 2, Vers 26. Er hat die Autorität über alle Königreiche dieser Welt. Lukas 4, Verse 5-7. Er wird in Johannes 14, Vers 30 der Fürst dieser Welt genannt. Er wird sogar in 2. Korinther 4, Vers 4 als der Gott dieser Welt bezeichnet. In Epheser 2, Vers 2 wird von Satan als dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, gesprochen. Und selbst nach der Geburt Jesu Christi versuchte Satan, ihn zu ermorden, indem er König Herodes beeinflusste, vergleiche Matthäus 2. Er stellte Jesus persönlich zur Rede, um ihn zur Sünde zu verleiten und sich so selbst zu disqualifizieren, vergleiche Matthäus 4, Verse 1 bis 11. Und er nahm Besitz von Judas, um Jesu Tod herbeizuführen, vergleiche auch Lukas 22, 1 bis 6 und Johannes 13, Vers 27. Vor seinem Tod sagte Jesus: Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Johannes 12, 31. Wir haben auch diese Aussage über Jesus. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging. Johannes 13, Vers 3. Und Jesus antwortete auf Pilatus' Frage: Du sagst es, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Johannes 18, Vers 37. Wir haben in letzter Zeit viel über Prophezeiungen gehört. Und ich spreche von unserer Kirche, in unseren Predigten, sowie in unsere Auf Posten stehen Programme und dem Material in unseren Weltnachrichten, genau darüber, was gegenwärtig in der Welt geschieht und was in naher Zukunft geschehen wird. Und wir haben oft die Frage gestellt: Sind wir bereit für die Wiederkunft Christi? Wissen wir, welche Zeichen wir sehen werden, wenn wir uns dem Ende nähern? Es gibt Missverständnisse bezüglich der Auferstehung und unserer Erlösung, die Norbert Link in seinen Predigten, in unseren Auf Posten stehen Programmen und in unserer Literatur mehrfach angesprochen hat. Und was unsere Auf Posten stehen Programme betrifft, ist klar erkennbar, was gerade jetzt relevant ist, was uns alle beschäftigt und dass wir jetzt wachsam und geistlich bereit sein müssen. Hier ist eine Vorhersage, die wir alle berücksichtigen müssen. Und die Antwort auf meine Frage zu Beginn der Predigt lesen wir Matthäus 24, Verse 36 bis 44. Matthäus 24, angefangen Vers 36. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. So klar und deutlich. Vers 37. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, die aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Es wird wieder passieren. Vers 40, dann werden zwei auf dem Felde sein. Der eine wird angenommen, der andere wird preisgegeben. Zwei Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird preisgegeben. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so werde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. 44. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Festlegung von Daten. Die Bibel ist in dieser Angelegenheit sehr eindeutig. Was das nahende Ende der Welt betrifft, ist an diesen Vorhersagen etwas Wahres dran. Es stimmt. Und die Bibel spricht in Matthäus 24, Vers 3 tatsächlich vom Ende der Welt. Matthäus 24, Vers 3. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? In Matthäus 28, Vers 19 bis 20 versprach Christus seinen Jüngern, alle Zeit bis das Ende der Welt bei ihnen zu sein. Aber sehe auch, hier lesen wir Matthäus 13, Vers 49 und 50. Matthäus 13, Vers 49. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden, Vers 50, und werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und die Welt wird endlich erkennen, dass alles, was die Bibel seit Anbeginn sagt, tatsächlich wahr ist. Insbesondere, wenn die prophezeiten Ereignisse eintreten. Matthäus 24, Verse 29 bis 31. Matthäus 24, angefangen, Vers 29. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann, Vers 30, wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Alle werden das sehen. Vers 31, und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden vom einen Ende des Himmels bis zum anderen. Und dann auch in Offenbarung 6, Vers 12 bis 17. Offenbarung 6, angefangen Vers 12, und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härenen Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Vers 14. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihren Orten. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven, alle Freien, verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Vers 17. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Es wird eine ängstliche Zeit werden für die ganze Welt. Aber wie wir deutlich sehen können, werden die Ereignisse, die zur Endzeit führen, mit Sicherheit eintreten. Wir haben schon katastrophale Wetterverwüstungen erlebt. Wir haben häufige Erdbeben und Vulkanausbrüche erlebt. Wir haben verheerende Waldbrände und Überschwemmungen in vielen Gebieten der Welt erlebt. Aber abgesehen von Naturkatastrophen hat diese Welt viel Gewalt und viele Terroranschläge erlebt. Es scheint, als vergeht keine Woche, ohne dass wir von einem weiteren Anschlag irgendwo auf der Welt hören. Wir wissen das, weil wir in unseren wöchentlichen Updates darüber berichten und was wir in unseren wöchentlichen Weltnachrichten hervorheben, heben, ist genau das, was wir in der Bibel lesen und worauf wir uns konzentrieren sollten. Denn es ist sehr relevant für das, was im Zusammenhang mit der biblischen Prophezeiung geschieht. Angesichts der Gewalt, von der wir fast täglich lesen oder hören, müssen wir verstehen, dass wir in einer gottlosen Gesellschaft leben und dass es, solange es Schusswaffen gibt, auch Morde geben wird. Der derzeitige amerikanische Präsident hat wiederholt erklärt, dass Amerikas Militär bald so stark sein wird wie nie zuvor, dass er dafür sorgen wird, dass Amerika an erster Stelle steht und die Interessen Amerikas über allen anderen stehen. Er erklärte dies bereits in seiner ersten Amtszeit und verfolgt dieses Ziel auch in seiner aktuellen Amtszeit. Das stärkste Militär der Welt zu haben, würde auch bedeuten, dass die Nation über viel mehr Atomwaffen, ballistische Raketen, Soldaten und Artillerie verfügen müsste als jede andere Nation der Welt. Das ist zumindest Trumps Ziel. Doch er ahnt nicht, was die Zukunft für Amerika bereithält. Aber dasselbe Ziel verfolgt auch Europa, das stärkste Militär der Welt zu sein, aus den gleichen Gründen, die Trump anführt. Die Atomwaffen, die derzeit entwickelt werden, werden immer mächtiger und haben ein vollständiges Vernichtungspotenzial. Genau das, was die Bibel vorhersagt. Und Städte werden vollständig zerstört. Das lesen wir klar und deutlich in Ezekiel 6, Vers 6. Ezekiel 6, Vers 6. Überall, wo ihr wohnt, sollen die Städte verwüstet und die Opferhöhen zur Einöde werden. Denn man wird euer Ältere wüst und zur Einöde machen und eure Götzen zerbrechen und zunichte machen und eure Räucheraltäre zerschlagen und eure Machwerke vertilgen. Und auch in Kapitel 35, Vers 4. Ich will deine Städte öde machen, dass du zur Wüste werden sollst, und du sollst erfahren, dass ich der Herr bin. Wir müssen auch verstehen, wer der Gott dieser Welt ist, wie in 2. Korinther 4,4 und Johannes 12,31 dargelegt wird. Mehr Waffen zu besitzen, mehr Waffen zu bauen und Waffen in der Hoffnung auf Schutz einzusetzen, wird keinen Frieden bringen. Solange Krieg herrscht, gibt es keinen Frieden. Frieden kann nicht durch Krieg erreicht werden. Leben wir in einer friedlichen Welt und wollen wir, dass sie so bleibt? Unsere Broschüre "Sollten Sie im Krieg kämpfen?" befasst sich mit den Methoden von Krieg und Frieden. Und es gibt viele Bibelstellen, die sich gegen jede Art von Gewalt und Krieg aussprechen. Und warum ist das so? Matthäus 26, Vers 52. Da sprach Jesus zu ihm: "Stärke dein Schwert oder auch deine Waffe an seinem Ort, denn wer das Schwert oder die Waffe nimmt, der wird durchs Schwert oder die Waffe umkommen." Offenbarung 13, Vers 10. Aus der Menge Bibel: "Wer andere in Gefangenschaft führt, wandert selbst in Gefangenschaft. Wer mit dem Schwert tötet, muss selbst durch das Schwert den Tod finden." Auch Waffen, Kriegsmaschine, was immer. In der Anfang der Bibel, 1. Mose 9, Vers 6. 1. Mose 9, Vers 6 lesen wir, wer Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Hass kann auch zu Mord führen. Und das lesen wir in 1. Johannes 3, Vers 15. Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben bleibend in sich hat. Und dann lesen wir auch diese berühmte Stelle in Jakobus 4. Woher kommt Krieg? Jakobus 4, Verse 1 bis 2. Woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Kommt's nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten euren Gliedern? Vers 2. Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und Gott um Hilfe zu bitten, kommt nicht in Frage. 2. Chronik 16, Vers 7. Zu der Zeit kam der Seher Hanani zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn, deinen Gott, darum ist das Heer des Königs von Aram deiner Hand entronnen. Und in Vers 9, denn des Herrn Augen schauen alle Lande, das ist Stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Du hast töricht getan, darum wirst du auch von nun an Krieg haben. Asas Glaube an Gott war nur von kurzer Dauer. Doch dann begann er, sich auf Menschen statt auf Gott zu verlassen. Infolgedessen ist der Weg des Krieges in ihre Herzen eingraviert, da diese Gesellschaft lieber kämpft und tötet, als das Gegenteil zu tun. Lesen wir Römer 3, Verse 15 bis 18. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Zerstörung und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Vers 18. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Und dann auch in Lukas 19, Vers 42. Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Was diese Welt noch nicht begriffen hat, ist der wahre Weg zum Frieden. Und dieser kommt ganz sicher nicht durch den Krieg. Die Welt versteht das noch nicht. Denn um dies zu verstehen, braucht man wahren Glauben und Verständnis. Glauben Sie, dass Gott all unsere Schlachten kämpfen wird, ob groß oder klein? Lesen wir 2. Mose 14, Vers 14. 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr wird für euch streiten. Und ihr werdet stille sein. Und in Hosea 1, Vers 7, hier lesen wir, wie Gott eingreift. Hosea 1, Vers 7. Doch will ich mich erbarmen über das Haus Juda und will ihnen helfen durch den Herrn, ihren Gott. Ich will ihnen aber nicht helfen durch Bogen, Schwert und Krieg, durch Ross und Reiter, Waffen, Kriegsmaschine, was immer heute, was wir alles hier haben, so wird Gott nicht helfen. Und beachten Sie, wer Kriege beendet. In Psalm 46, Verse 9 und 10. Psalm 46, Vers 9. Kommt her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Und Vers 10, die Authorized Version, sagt, er sieht zu, dass die Kriege bis zum Ende der Erde aufhören. Auch in Kapitel 76, Verse 2 bis 4. Psalm 76, Vers 2. Gott ist in Juda bekannt. In Israel ist sein Name herrlich. So erstand in Salem sein Zelt und seine Wohnung in Zion. Vers 4. Dort zerbricht er die Pfeile des Bogens, Schild, Schwert und Streitmacht. Selah. Und dann auch in Jesaja 9, Vers 6 und 7. Jesaja 9, Vers 6. Auf dass deine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stützte durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Vers 7. Der Herr hat ein Wort gesandt zu Jakob und es ist in Israel niedergefallen. Und was wird mit all den Waffen hier auf Erden geschehen? Und da ist eine Lösung. Auch eine berühmte Stelle, Hosea 2, Vers 18. Hosea 2, Vers 18. An jenem Tage geschieht's, spricht der Herr, da wirst du mich nennen, mein Mann und nicht mehr mein Baal. Und auch in Jesaja 2, Vers 4, noch eine berühmte Stelle, Jesaja 2, Vers 4. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sichern. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Und dann auch in Hesekiel 39, Vers 9. Hesekiel 39, Vers 9. Und die Bewohner der Städte Israels werden herausgehen und Feuer anzünden und die Waffen verbrennen. Kleine und große Schilde, Bogen und Pfeile, Keulen und Spieße. Und sie werden 7 Jahre lang Feuer damit machen. So viel auf diese Welt. Gott ermahnt uns auch, das nach Ansicht der Gesellschaften dieser Welt Undenkbare zu tun, nämlich Gutes zu tun. Doch wie? Lesen wir Matthäus 5, Vers 44. Matthäus 5, Vers 44. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Und auch in Römer Kapitel 12, Verse 17 bis 21. Römer 12, angefangen Vers 17. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, Vers 18, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vers 20. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und wir lesen weiter in der Bibel, wenn eines Menschen Wege dem Herrn wohlgefallen, so lässt er auch seine Feinde mit ihm Frieden machen. In Sprüche 16, Vers 7. Und dies hier ist unser Gebot, und wir werden dafür belohnt werden, wo es heißt, selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen, sagt Christus Matthäus 5, Vers 9. Was wir in unsere englischen Fragen und Antworten zum Thema Erdbeben und Naturkatastrophen sagen und was ich bereits erwähnt habe, ist Folgendes. Sie nehmen weltweit zu. Nicht nur Erdbeben, sondern auch Wirbelstürme, Vulkanausbrüche und andere natürliche und vom Menschen verursachte Verwüstungen. In Zukunft werden wir weltweit immer heftigere, stärkere und zerstörerischere Erdbeben sowie Tsunamis, schreckliche Stürme, schwere Regenfälle und Erdrutsche erleben. Und wenn diese Ereignisse immer häufiger auftreten und verheerende Zerstörungen anrichten, dann wissen wir, dass die Zeit, die Wiederkunft Christi, nahe ist. Er hat es schon uns in Lukas 21 vorhergesagt. Lukas 21, Verse 25 bis 28. Lukas 21, Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Vers 27. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in eine Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Schon wieder, alle wir werden das sehen. Vers 28, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann steht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Aber warum? Hat der Mensch etwas damit zu tun? Matthäus 24, Vers 7. Matthäus 24, Vers 7. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Keine noch so große Menge an Wahlen, Politik, Propaganda und falschen und nicht eingehaltene Versprechen werden etwas daran ändern, dass nur Gottes kommende Regierung wahre Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Wohlstand, Frieden und Glück für alle bringen kann und wird. Ja, es ist wahr, dass Gott die Führer dieser Welt in ihre Ämter eingesetzt hat oder zugelassen hat, dass sie Ämter übernommen haben, insbesondere in den USA, und auch den zukünftigen deutschen Führer. Wir lesen, dass Satan dem Tier die Macht geben wird, aber Gott lässt es zu, dass dies seinen Plan erfüllt. Dafür gibt es einen Grund. Wir wissen, was diese Länder erleben werden. Wirtschaftlich geht es bergab, die Beziehungen zwischen Amerika und der Welt zerbrechen und was Amerika wieder groß machen soll. Kein gegenwärtiger oder zukünftiger Führer dieser Welt wird es schaffen. Ja, es wird sich noch verschlechtern, ohne Zweifel. Also machen Sie sich bereit. Und was ist mit uns in der Kirche? Wir alle haben Prüfungen durchgemacht, aber wir sind als Ganzes stark geblieben. Wir sind zusammengekommen, um füreinander zu beten, für den Erfolg der Kirche zu beten und unsere Arbeit unermüdlich fortzusetzen, indem wir den Völkern das Evangelium der Wahrheit predigen. Und das erreichen wir, indem wir jeden Samstag am Sabbat die Kirchenmitglieder weiden, das wahre Wort verbreiten und Worte über die Bibel vermitteln, in Predigten, auf Posten stehen Sendungen, Leitartikeln, Fragen und Antworten und Broschüren. Wir sprechen über Gottes Gesetz und darüber, wie Gottes Gesetz in naher Zukunft in der ganzen Welt eingehalten werden wird. Unsere Predigten und Materialien werden gehört und gelesen. Und einige der vielen Menschen auf der Welt werden darauf reagieren. Nicht umsonst sind wir die wenigen. In unseren englischen Fragen und Antworten zum Gleichnis vom Senfkorn in Matthäus 13 sagen wir Folgendes. Die geistliche Bedeutung dieses Gleichnisses ist sehr klar. Christus verglich das Reich Gottes mit einem ganz kleinen Samenkorn, da es ganz klein beginnt. Es ist wie ein wenig Sauerteig, der schließlich die ganze Welt durchsäuern wird. Matthäus 13, Vers 33. Heute wird das Evangelium vom Reich Gottes nicht von vielen angenommen. Und nur wenige, die Erstlinge, reagieren auf seine Botschaft und bekehren sich. Sobald sie den Heiligen Geist empfangen, sind sie gezeugte Kinder Gottes und seines Reiches, der Familie Gottes, die auf dieser Erde herrschen wird, wenn Christus wiederkommt. Letztendlich wird die Erkenntnis Gottes die Erde bedecken, wie das Wasser das Meer bedeckt. Die Herrschaft Christi wird sich ausbreiten und kein Ende haben. Vergleichen Sie Jesaja 9, Vers 7. Die Nelson Study Bible erklärt, die Zahl der Menschen, die das Reich Gottes erben werden, wird zunächst sehr gering sein. Doch obwohl es wie ein winziges Samenkorn beginnt, wird der Kern ein Wachstum erfahren, das in keinem Verhältnis zu seiner ursprünglichen Größe steht. Und genau das ist das Potenzial für die Menschheit. Der Grund, warum wir tun, was wir tun. Der Schmerz und das Leid, die Trauer und der Tod, die diese Nation und die ganze Welt in diesem Jahr erlebt haben, werden leider auch im nächsten Jahr so weitergehen, bis Christus wiederkommt. Und wir wissen das. Wir wissen, was uns erwartet. Sollten wir überrascht sein? Es ist genau das, was uns die Bibel sagt. Genau das, was prophezeit ist. Genau das, was wir der Welt vermitteln wollen, um alle zu warnen und einfach darauf hinzuweisen, was kommen wird. Entweder wir hören alle zu, oder wir tun es nicht. Wir zwingen anderen nichts auf. Und diejenigen von uns, die die Bibel verstehen und wissen, was sie sagt, wissen, wie wir alle in dem entgehen können, indem wir seinen Willen tun und sein Gesetz befolgen. Es ist manchmal schwierig, und ich spreche aus Erfahrung. Wir alle kennen das, und ich erinnere mich an die Bibelstelle in 1. Korinther 10, Vers 13, dass keine Prüfung, die uns trifft, zu schwer zu ertragen sein wird und dass Gott uns den Ausweg zeigen wird. Gott ist zuversichtlich, dass wir sie überwinden werden. Warum dann sollten wir also an ihm zweifeln? Wir legen alles in Gottes Hände und er wird für uns sorgen. Daran müssen wir uns erinnern, während wir weitermachen, während wir vorwärts schreiten und uns auf die Zeit freuen, die in Offenbarung 21, Vers 4 beschrieben wird. Offenbarung 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen, alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. An alle, die versuchen, das genaue Datum des Weltuntergangs, der Wiederkunft Christi, herauszufinden, sie verschwenden nur ihre Zeit. Denn bisher haben sich alle geirrt. Denn wir sind immer noch da. Kein Wunder, dass so viele Menschen diese sogenannten Vorhersagen nicht ernst nehmen, wenn die Fristen verstrichen sind. Wir alle kennen die Geschichte von dem Jungen, der ständig Wolf rief. Wenn man etwas zu oft hört, dann hört man irgendwann nicht mehr zu und man nimmt keine Warnungen mehr ernst, auch nicht die Warnungen der Bibel. Und in nicht so ferne Vergangenheit hat ein Leiter in einer anderen Kirche Gottes verkündet, Christus würde im Jahre 2017 zurückkommen, mit ein oder zwei Jahren Spielraum davor oder danach. Was haben wir jetzt? 2025? Und in jüngster Vergangenheit und auch jetzt, während ich diese Predigt aufnehme, erklärt ein anderer Führer dogmatisch, Christus würde in diesem Jahr zurückkommen, nachdem er das für das Vorjahr und Vorvorjahr bereits erklärt hatte. Und Leute folgen ihm nach wie vor. Und deshalb werden so viele überrascht sein, wenn bestimmte Dinge, die die Bibel vorhergesagt, zu ihrer Zeit eintreten. Denn die Bibel macht deutlich, warum wir wachsam und bereit sein müssen. Wir haben gehört, was kurz vor Christi Wiederkunft und während der großen Trübsal geschehen wird. Und viele werden überrascht sein. Die Zeiten werden immer noch schlimmer. Wir haben gerade erst begonnen zu erkennen, was auf uns zukommt. Und wir lesen in Offenbarung, wie dieser Planet am Tag des Herrn turbulenten Ereignissen ausgesetzt sein wird, wo das siebte Siegel bestehend aus sieben Posaunen beschrieben wird. Falls Sie damit nicht vertraut sind, empfehle ich Ihnen, Offenbarung 6 bis 9 zu lesen. Das sind die Warnungen, die wir beachten müssen. Machen Sie sich bereit. Aber gleichzeitig sollten wir alle, die treu wachen, Gott treu gehorchen und darauf vertrauen, dass er uns in dieser Endzeit beschützt, wie er es verspricht. Und so werden wir nichts zu befürchten haben. Wir kennen unser Potenzial und wir wissen, was die Zukunft für uns bereithält. Nehmen wir es also nicht als selbstverständlich hin. Möge Gott mit uns allen sein.